Dann haben wir am Anfang die ersten Folgen wirklich ganz viel Basiswissen vermittelt, ne? Also was ist ein Fonds, was ist eine Aktie, wie funktioniert ein Sparplan, was ist der Zinseszinseffekt, all sowas. Und sind dann immer mehr auch, haben tagesaktuelle Geschehnisse einfließen lassen. Auf einmal gab es einen Krieg in der Ukraine und wir haben einen Tag später eine Folge draus gemacht. Und viele Anleger hatten Fragen an uns. Wir haben gesagt, was passiert denn jetzt? Und dann konnten wir immer schön verweisen, sagen, guck mal hier, die Folge ist da, hör dir die bitte an, die geht 30 Minuten und danach ruf mich mal an, wenn du dann noch Fragen hast. Und da konnten wir im Prinzip viele Leute mit tagesaktuellen Geschehnissen versorgen und das hat gut funktioniert. Das war schön. Und dazu kam ja dann irgendwann, dass wir halt die Tür zu den Fondsmanagern geöffnet haben.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis und die Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Aber kommen wir jetzt beim heutigen Gast. Er ist ein sympathischer Mann und als Versicherungsberater auch noch sehr professionell, kompetent, zuverlässig, ehrlich und schnell. So lautet seine 100. Google-Rezession, was keine leeren Worte sind, sondern der Grundtenor der Bewertungen, die im Durchschnitt bei 5 Sternen liegen und womit er völlig zu Recht schon zweimal für den OMGV Award in der Kategorie Kundenbewertung nominiert wurde. Und auch von leeren Worten spreche ich hier nicht zufällig, sondern erlaube mir das Wortspiel ganz bewusst, denn Leere, und zwar mit Doppel-E geschrieben, ist auch ein großes Thema in seinem Podcast. Dieser trägt den Namen Geldlehre und in ihm beschäftigt er sich gemeinsam mit Nick Stieglitz damit, dass das Geld nicht leer ausgeht. Die Rede ist natürlich von Philipp Hönisch, Agenturleiter der Gotha-Versicherung in Schwerin. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Ja, moin, moin aus Schwerin MV. Hallo Marco.
Hi, mir ist aufgefallen, also in der Vorbereitung, dass ich irgendwie scheinbar diesen Monat meine Podcast-Wochen habe, denn am 1. März habe ich den OMGV Podcast verliehen und letzte Woche war Lukas Herle vom Inside Insurance Podcast mein Gast. Du bist ja auch Podcaster schon lange. Aber wie oft hörst du Podcasts in der Woche?
Oh, ich meine jeden Tag eigentlich. Also es ist nicht immer businessbezogen, schon viel im Finanzbereich, aber auch Unterhaltungspodcasts. Eigentlich glaube ich, jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, läuft irgendein Podcast.
Ah, okay. Was lief denn heute schon?
Heute lief der Königsmacher-Podcast tatsächlich als Vorbereitung auf diese Folge.
Sehr gut. Die Folge mit Lukas Herle, die
Ja,
letzte? Ja.
genau, ja.
Sehr gut. Schön. Also, ich habe gesagt, der Name von eurem Podcast ist Geldlehre. Das ist ich finde es ein interessanter Name. Wie seid ihr darauf gekommen? Also den mit EE zu schreiben.
Ja, ganz genau. Also das ist natürlich ein mega Wortspiel, das wir total feiern. Und als wir angefangen haben mit diesem Podcast oder beziehungsweise als wir uns Gedanken gemacht haben, oder anders, Marco, du musst dir das so vorstellen. Ich habe den Nick irgendwann angerufen und habe gesagt, Nick, ich will unbedingt einen Podcast machen, aber nur mit dir. Und er dachte, Nick, ach du liebe Güte, was hat er denn jetzt schon wieder vor? So, und dann habe ich ihm dann so grob das Konzept erzählt, wie ich mir das so vorstelle. Und dann, als ich dann ihn hatte, soweit, dass er es zumindest mal mit mir macht, dann ging es darum, wie nennen wir das Kind denn eigentlich? Und da haben wir ewig gegrübelt und irgendwann kam dann Geldlehre. Und Geldlehre mit EH gibt es zum einen schon und zum anderen finde ich den Wortwitz mit Doppel-E viel, viel besser, weil unser Motto ist ja, damit das Geld nicht leer ausgeht. Und so ist das entstanden und so ist ein Branding entstanden, auf das wir total stolz sind und das mega feiern.
Okay. Ja. Wir kommen zum Podcast von euch, von dir, von euch kommen wir noch später. Du weißt ja, du hast dich ja vorbereitet auf den heutigen Podcast, wie ich gerade gehört habe. Da weißt du auch, dass die erste Bitte ist ja immer, dass du dich mal selbst bitte vorstellst und zwar mit drei Hashtags und sagst, warum du die genommen hast.
Ja, gar nicht so eine einfache Aufgabe, die du deinen Gästen immer stellst. Man muss sich ja so ein bisschen entscheiden, geht man in Businessbezug oder auf seine Person, wobei das eine das andere ja durchaus bedingt. Ja, tatsächlich, mein erster Hashtag ist Geldlehre, ja, weil es mega Part in meinem Leben macht, weil es letztlich auch, glaube ich, ein Stück weit Grund ist, warum wir hier zusammen heute quatschen. Weil es mir ganz, ganz viel Spaß macht, dieses Projekt, was wir da mit viel Liebe ins Leben gerufen haben. und uns Türen eröffnet haben, von denen wir vorher nicht wussten, dass wir da durchgehen können. Dementsprechend ist das mein erster Hashtag. Heißt es mein erster Hashtag? Ja, ich glaube schon, ne?
Ja.
Okay. Der zweite ist Träumer. Und tatsächlich hat meine Frau das mal zu mir gesagt. Sie hat gesagt, Philipp, du bist ein richtiger Träumer. Und ich glaube, das ist ein Stück weit liebevoll gemeint und ein Stück weit auch ja, mit einem Lächeln dabei, weil ich lasse mich sehr, sehr schnell für gewisse Projekte begeistern, kann mich da auch verlieren in Kleinteilerei und komme mit Geschichten manchmal nach Hause, wo sie sich dann auch fragt, was hat er denn jetzt schon wieder vor? Und ich persönlich finde das aber ganz, ganz wertvoll und ich finde, Träumen ist wichtig und Ziele zu haben ist wichtig und dementsprechend ist das zweite Träumer. Und mein dritter Hashtag ist, ich hoffe, das wirkt nicht zu platt, aber ich meine das ganz, ganz ehrlich. Mein dritter Hashtag ist dankbar. Und tatsächlich bin ich mega dankbar über so viele Dinge. Also so viele Dinge passieren zufällig, ne? Also der Ort und dem Umfeld, wo man geboren ist, ist ja schon ein mega Zufall. Aber auch den Beruf, den ich habe, der mir ganz viel Freude macht, der auch durchaus finanziell uns ganz gut dastehen lässt, die Familie, die ich habe, die Frau, meine Kinder, auch dass ich mein Privatleben so ausleben darf, dass ich gesund bin. Das sind alles so Themen, wirken so sehr platt und sagt so, ja, klar, mach mal einen Haken hinter. Aber manchmal im Alltag setze ich mich dann schon mal hin und denke, hey, Philipp, eigentlich ist doch alles mega gut. Und deswegen demütig sein, dankbar sein, das ist mir schon eine wichtige Geschichte. Und deswegen ist das mein dritter Hashtag.
Ist ein guter Hashtag und kann ich nur unterstützen. Ich glaube genau, was du sagst. Das sind so kleine Dinge. Also ich weiß immer, dass früher meine Uroma mit dem Geburtstag immer auch viel Gesundheit und sowas wünschte, wo du denkst so als Kind so, Mann, Oma, gib das Geschenk.
Genau.
Weißt du? So. Oder
Drück den Schein raus.
aber mit dem Alter weißt du, dass das tatsächlich wichtig ist. Also weißt du, für dich ist es normal, aber irgendwann merkst du halt so, ey, ist halt so, eigentlich geht es dir schon ganz gut, wenn du die Dinge hast, die grundlegenden Sachen eigentlich hast, ne? Geht es dir
Voll.
wirklich gut.
Voll, ja.
Ja, sehr schön. Da bin ich mal gespannt, was für ein Emoji du genommen hast.
Ja, meine Emoji für deinen Podcast ist dieses Feuer.
Feuer.
Ja. Also ich habe auch so geguckt, was ich so häufig verwende. Und meistens ist es tatsächlich im fußballerischen Kontext, die Flamme, dieses Feuer. Aber ja, ich bin begeisterungsfähig, habe ich eben auch schon gesagt. Und deswegen ist das mein Lieblings-Emoji. Weil wenn ich über irgendwas schreibe mit irgendjemandem und dann ist der andere auch begeistert, dann freue ich mich auch. Und dann ist das Feuer einfach entfacht.
Sehr schön. Bin ich mal bei den. Ja, da bin ich mal jetzt gespannt, was du mal auf meine vier Entweder-oder-Fragen sagst.
Oh, ich bin auf die Fragen gespannt.
Die erste ist Bier oder Wein?
Bier. Bier. Ja, ich bin Fußballer, also tatsächlich, da gehört dann auch nach dem Spiel mal ein Bierchen dazu. Und klar, wenn der Kontext stimmt, ist ein Wein auch ganz lecker, aber tendenziell eher Bier.
Okay, das zweite ist Schlager oder Death Metal?
Schlager. Wir waren auf dem Helene Fischer Konzert und wir haben das irgendwie aus einer Laune heraus gebucht. Als dann das Konzert anstand, dachten wir, oh, so richtig Lust haben wir nicht. Und dann waren wir da und das war so geil. Also von daher, Schlager ist jetzt nicht das, was jeden Tag bei mir läuft, aber dann doch eher Schlager als Death Metal.
Und was läuft sonst, wenn nicht Schlager?
Ja, eher also Hip-Hop, deutscher Hip-Hop gerne oder Rock auch gerne, aber nicht Death Metal.
Ah, okay. Das dritte ist Billard oder Dart?
Beides Sachen, die ich gerne besser spielen können würde. Und ich würde mich dann wahrscheinlich für Dart entscheiden. Ja, Dart.
Weil du im
Wishfist.
Dart besser bist oder?
Nee, also wenn ich mit anderen Leuten spiele, verliere ich wahrscheinlich bei beiden Spielen. Aber Dart macht mir irgendwie dann doch mehr Spaß. Und ich glaube, da habe ich ein bisschen mehr Kontrolle noch als beim Billard. Ja, dann auch zu gucken, wie kann man jetzt auswerfen. Also doch, da. Ja, da.
Okay. Und das dritte, du bist im Norden, deswegen Nordsee oder Ostsee?
Ja, Ostsee. Ist doch klar. Ich
Okay.
verstehe die Frage nicht. Ja, klar, wir sind hier von der Küste, wir sind von der Ostsee und dementsprechend natürlich die Ostsee.
Ah, okay. Wo du wahrscheinlich auch schon immer, schon sehr oft warst, ne? Im Vergleich zu mir, ich glaube, ich war einmal jetzt in meinem Leben an der Ostsee. Also. Bin da
Ja.
irgendwie, ich komme nie groß in den Norden, dann war ich, glaube ich, einmal in der Nordsee und dachte mir so, okay, jetzt muss aber die Ostsee sehen. Ja.
Also wenn du das nächste Mal Richtung Ostsee fährst, dann fährst du fast zwangsläufig irgendwie an und um Schwerin vorbei. Dann sagst du Bescheid und dann kommst du mal zu mir auf den Kaffee.
Okay, mache ich. Werde ich tun. Ja, aber du bist ein Kind der Ostsee, an der Ostsee, du warst auch ja, schon ewig wahrscheinlich da. Du bist Fußballer, hast du gesagt. Ich wollte jetzt auch fragen, was
Ja.
du als Kind werden wolltest. Ich vermute, es war Profifußballer.
Nein, 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 nein. Also dafür hat das nie gereicht, das Talent. So
Nie.
ehrlich muss man sein.
Warst du als Kind schon realistisch und hast dann gesagt, so, ah.
Ja, also ich glaube, wenn man tatsächlich den Weg des Profifußballers einschlagen will, dann muss dieser Weg sehr früh geebnet werden. Und nee, klar hat man da seine Idole im Fernsehen gesehen, ne? Keine Frage. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich. Also geträumt hat man vielleicht schon, aber ich weiß nicht, ob es mein Ziel war. Tatsächlich hatte ich gar keinen Plan, was ich werden soll, werde, was ich werden möchte. Gar keine Idee.
Okay. Und warum ist es dann die Versicherungsbranche geworden? Hast du eine Münze geworfen oder?
Also ich hatte mich zunächst bei der Polizei mal beworben. Ich hatte mein Abitur gemacht, habe die Polizei beworben in glaube ich, zwei Bundesländern, weil ich mega spät dran war. Hashtag Träume halt. Und dann habe ich dann hat das nicht geklappt. Also ich war bis zum Bewerbungsgespräch vor, das ganze Assessment Center, das heißt bei der Polizei bestimmt anders, aber bis zum Bewerbungsgespräch vor und da habe ich es halt einfach nicht geschafft. Da war auch noch die Zeit, da hatte man, glaube ich, so irgendwie auf 100 Lehrstellen 2000 Bewerber oder so. Das ist ja heute, glaube ich, auch anders. Und dann bin ich tatsächlich hier in Schwerin zu so einer Jobbörse gegangen und kam dann mit den Klassikern nach Hause wie Bürokaufmann, Bankkaufmann, Versicherungskaufmann, also irgendwas, wo man warm und trocken sitzt, gefühlt. Und dann sagte meine Mutter, ja, Philipp, weißt du überhaupt, was man da machen muss? Und ich sagte, nee, nicht so wirklich. Und dann hatte sie mich dann zu ihrem Versicherungsvertreter, hat sie gesagt, pass auf, mach mal da ein Praktikum, guck dir das mal an. Und dann bin ich dahin und war da wirklich tatsächlich von Anfang an echt begeistert, voll interessiert. Jede Stunde sind da andere Dinge passiert, andere Menschen, mit denen man konfrontiert war. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ja, doch, das genau das möchte ich machen. Und das war so mein Weg in die Versicherungsbranche und es war viel Zufall, aber tatsächlich sehr früh in meiner Ausbildung habe ich schon gemerkt, genau das ist es, was ich machen möchte. Ja, wirklich.
Also hattest du auch gar kein schlechtes, also, ne, wir wissen ja, das Image der Versicherungsbranche ist nicht das Beste. Hattest du auch gar keine Berührungsängste oder war dir
Na,
das gar nicht
nein,
bewusst damals?
gar nicht. Also das war, ich hatte da, das Image war mir nicht so klar, tatsächlich. Und das war mir aber auch ehrlich gesagt egal. Also meine Mama war immer sehr zufrieden mit dem Versicherungsvertreter. Sie hatte da nie was Schlechtes und der hat auch hin und wieder mal geholfen. Das hat man dann schon als junger Mensch auch mitbekommen. Und auch als ich dieses Praktikum in dieser Agentur hatte, habe ich halt gesehen, was die Leute halt für ihre Kunden tun. Und deswegen habe ich dieses schlechte Image gar nicht so richtig wahrgenommen. Klar, man hat das nachher so ein bisschen mitbekommen. Aber ich habe mir diesen Schuh nie angezogen.
Das glaube ich, ist das Wichtigste, weil ich glaube einfach, ich glaube, das Image liegt mit ganz oft daran, dass es viele ständig immer so in gebückter Haltung gehen und sagen so, ja, ich bin Versicherungskaufmann, und dann so, und nicht sage, ich bin stolz drauf, weil eigentlich, was du machst, was Vermittler und Kaufleute tun, ist ja was unfassbar Gutes, ne? Also im Großteil zumindest, ne? Ein paar schwarze Schafe gibt es, klar, aber die meisten, was du ja sagst, die helfen ihren Kunden, ne? Und sind wichtig für die.
Ja, denke auch, ja.
Und was war das für eine, war das auch eine Gotha-Agentur? Bist du auch so zur
Nein,
Gotha
nein,
gekommen? Nicht?
nein.
Hätte
Nein,
ja
nein,
sein
nein.
können.
Also tatsächlich, das war eine Agentur der Mecklenburgischen und die hatten aber Bewerbungsstopp. Und der hat gesagt, ja, ist halt jetzt blöd für dich gelaufen, du warst schon gut, aber du kannst dich nicht mehr bewerben. Und dann habe ich mich bei der Allianz in Berlin beworben, weil die hatten noch so eine zweite Runde. Weißt du, es gibt ja immer diese erste Einstellungsrunde und dann gibt es meistens nochmal kurz vor Ausbildungsbeginn nochmal eine, weil irgendwelche Leute abspringen. Und bei dieser zweiten Bewerbungsrunde war ich dann dabei und die Allianz in Berlin hat gesagt, ja, also auch Assessment Center den ganzen Tag, volles Ballett. Und dann haben sie gesagt, ja, wir nehmen sie. Wir glauben aber nicht, dass sie sich von ihrem regionalen Umfeld trennen können mit Fußball und Freunde und so weiter. Und ich habe gesagt, doch, ich bin ja jung und flexibel, habe ich ja gelernt, dass ich das sein muss. Und dann haben sie mir den Ausbildungsvertrag auf den Tisch gelegt und sagt, ja, dann unterschreibt. Und ich so, Scheiße, kann ich vielleicht noch mal 2 Nächte drüber schlafen? Und dann bin ich wirklich nach Hause gefahren mit diesem Gefühl, verdammt, die haben dir jetzt echt einen Ausbildungsvertrag gegeben. Und das Gute war, dass dann hier in Schwerin die Ergo-Versicherung auch nochmal so eine zweite Ausbildungsrunde gemacht hat oder Bewerbungsrunde. Und dann bin ich quasi mit dem Vertrag von der Allianz dahin gegangen. Und dann war für die halt auch klar, gut, der wurde schon auf Herz und Nieren geprüft. Wir hatten dann, glaube ich, 10 Minuten über das Fachliche geredet und, glaube ich, eine Stunde über Fußball. Und dann hatte ich halt von denen den Ausbildungsvertrag auf dem Tisch und habe halt die Ausbildung bei der Ergo-Versicherung gemacht. Und mit der Agentur, in der ich damals in Ausbildung war, mit der sind wir mit Ende meiner Ausbildung dann zu Gotha gewechselt. Und das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, 15 Jahre her oder so.
Ah, aber ich möchte festhalten, dass die Allianz Leute dich sehr gut eingeschätzt haben.
Oh, danke schön.
Die haben
Ach
doch
so, ach
gesagt,
so, mit
die
dem, ich bin gar nicht
Allianz-Leute.
flexibel. Ja, stimmt.
Die
Da
haben
war
ja,
das. Sta
wir
mhm.
glauben nicht, dass sie sich trennen können. Ne? Sondern
Stimmt.
haben die halt offensichtlich eine gute Menschenkenntnis.
Ja, das stimmt.
Ah, okay. Also warst du bei der Ergo, hast deine Ausbildung angefangen und bei der Gotha abgeschlossen, quasi dann, wenn
Nee,
du sagst.
bei der Ergo habe ich sie noch abgeschlossen.
Ah, okay,
Und
danach.
danach habe ich mich dann bei der Gotha selbstständig gemacht, genau.
Und gut, aber wann hast du deine Ausbildung dann gemacht? So 2010 herum oder dann fast
Genau,
15
genau.
Jahre so?
Ja,
Ah.
so eine Idee.
Wie ist die groß anders zu jetzt? Wir reden ja nur von, sagen wir mal, das sind ja na, 15 Jahre. Hast du eine Ahnung, wie heute die Ausbildung läuft? Hast du Auszubildende eigentlich bei dir?
Also, wir haben ausgebildet bereits, aber eher immer mal wieder. Und
Okay.
das letzte Projekt hat leider nicht so ganz funktioniert, sodass man sich da vorzeitig voneinander trennen musste. Und da habe ich aber schon ein bisschen Einblick bekommen und ich würde sagen, so viel anders ist es nicht. Die Berufsschullehrer sind teilweise noch die gleichen und ja. Mein Kollege, der sitzt auch in der Prüfungskommission, also da kriegt man dann auch immer relativ viel mit und so viel anders ist es nicht, denke ich.
Findest du das gut oder schlecht? Sagst du einfach, es kann ja sein, dass du sagst, okay, das was gleich ist, einfach das Beständige sollte auch, ne, weil es geht ja um, das ist ja kein Thema, was sich ständig ändert, oder sagst du, sollte es schon sich ein bisschen was ändern? So irgendwie ein bisschen mehr das Thema Internet mit reinbringen in die Ausbildung?
Ja klar, das wünscht man sich ja immer, ne? Auch dass überhaupt die Thematik Geldanlage beispielsweise und nicht nur in der Berufsschule, sondern auch gerne in im allgemeinen Bildungsweg bereits. Aber insgesamt finde ich, dass, also wir haben hier in NV, ich glaube, das ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wir haben hier so ein duales Schulsystem, wo du halt Blockunterricht hast, 3 Wochen, und dann bist du in der Agentur. Und wieder 3, 4 Wochen. Dann hast du wieder einen Block. Und das finde ich persönlich gar nicht so schlecht. Ich finde, was die Schulen machen, ist an der Stelle okay. Die Frage ist, wie machen es die Gesellschaften? Und da gibt es ja wirklich große Unterschiede, was die Versicherungsgesellschaften für eine Ausbildung anbieten. Ich muss sagen, ich habe eine sehr gute Ausbildung genossen, mit internen Seminaren, mit viel, viel Weiterbildung, spartenbezogen. Das war schon stark. Und ja, da gibt es aber auch von bis, ne, heutzutage.
Hast du deine Ausbildung? Also war für dich schon immer klar, dass du auch im Vertrieb gehst?
Ja.
Oh, ja? Okay, das war
Ja.
schon.
Ja, also die Ausbildung war so ausgerichtet von Tag 1 an. Also das gab es gar nicht so richtig. Also so in der vorgehaltenen Hand könnte man schon sagen, ja, du kannst vielleicht auch in den Innendienst, wenn du unbedingt willst, aber wäre schon besser, wenn du in den Vertrieb gehst. Und dementsprechend hat sich das für mich nie gestellt, die Frage.
Und wenn du sagst, von Tag 1 war das klar, an welchem Tag hast du deinen ersten Kunden getroffen?
Oh, das weiß ich gar nicht, Marco. Also
Ungefähr.
ich glaube, das war so irgendwie Ende erstes Lehr oder Mitte zweites. Irgendwie sowas war das. Also ich muss sagen, man hatte eine relativ behütete Ausbildung. Es gibt ja Leute, die tatsächlich ab Tag 1 irgendwie rausgeschmissen werden und irgendwelchen Leuten irgendwas verkaufen sollen. Es war schon relativ behütet. Und ich meine, dass das irgendwie so in dem Dreh war. Jemand wollte mein Auto damals kaufen. Und im Zuge dieses Autoverkaufs ging es irgendwie um Kfz-Versicherung. Und das war, glaube ich, das erste Gespräch.
Willst du auch, da kann ich dir gleich eine Versicherung mitverkaufen? Sehr gut.
Nee, so, ja, weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich meine, dass das mit. Und die sind tatsächlich immer noch Kunden.
Ist
Grüße
gut.
gehen
Hat,
raus an Josi.
sehr gut. Hat was von Amazon. Kunden, die
Der das
das
kauft,
kaufen,
kauft auch
braucht
das.
noch, genau,
Genau.
also in dem Auto, da brauchen sie auch eine Autoversicherung. Haben sie ja geklärt,
Wahrscheinlich,
dass ich
ja.
hier bin. Sehr schön. Aber wenn ich, okay, dann machst du ja, weil ich habe echt schon mit mehreren geredet, auch wo irgendwelche auch schon am dritten Tag oder sowas, waren sie halt schon in Kundengespräch und sagt so, oh, das ist halt schon, fühlt man sich ein bisschen unsicher, weil man fachlich noch gar nicht so gut
Ja,
dabei war. Aber das ist bei dir
hätte
ja
ich
nicht der
auch.
Fall gewesen.
Nee, nicht wirklich. Nicht
Ah.
wirklich.
Gut, und dann, also deswegen war für dich auch klar, also mit dem, ihr seid als Agentur, die ist zu Gotha gewechselt und da war für dich klar, dass du dich jetzt selbstständig machst direkt nach der Ausbildung oder wie war das?
Also in meiner Ausbildung, als es nachher zum Ende der Ausbildung ging, war mir klar, wenn ich in der Branche bleiben möchte, dann muss ich bei einer Agentur sein, die groß genug ist, dass man so ein Stück weit auch eine Daseinsberechtigung hat. Weil sich ein Bestand auf der grünen Wiese aufzubauen, funktioniert meines Erachtens nach nicht mehr. Ja, irgendwo, ich weiß nicht, wenn man das vernünftig aufbauen will und langfristig mit seinen Kunden arbeiten möchte und halt eben auch ohne den Druck haben zu müssen, zu gucken, was am Ende des Monats irgendwie überwiesen wird, dann ist es halt gar nicht so einfach. Und von null aufzubauen, hatte ich mir jetzt persönlich nicht zugetraut. Es gibt ja viele Leute, die vielleicht auch bereits Gast in deinem Podcast waren, die es dann digital geschafft haben. Ich glaube, die Welt war damals noch so ein bisschen eine andere. Aber für mich war klar, wenn ich in dem Beruf bleiben möchte, dann muss ich mir eine große Einheit suchen. Und da gab es bei der Ergo-Versicherung damals zwei Agenturen. Und eine dieser Agenturen hat halt zufällig gesagt, sie wechselt zu Gotha. Und da habe ich so sofort gesagt, ich komme mit. Natürlich komme ich mit. Und das war großartig. Also diese Phase der Umdeckung, die hat halt mir ganz, ganz viel Arbeit gegeben. Ne? Ich konnte ganz, ganz viel machen. In der Vorbereitung, ich konnte Gespräche führen, ich konnte meine Kollegen unterstützen und ich konnte halt ohne Druck wachsen und mir meinen eigenen Bestand aufbauen über Jahre, von dem ich dann halt später jetzt auch, der mich jetzt ausfüllt.
Du bist ja quasi, also ist es denn ein großer Unterschied, wenn man von einer Versicherung zu einer anderen wechselt als Vertrieb? Also, oder ist es einfach nur so andere Farbe? Also, weißt du, was ich meine? Oder muss sagt man so, ey, ich habe jetzt das gelernt und jetzt muss ich mich plötzlich auch in dem neuen System komplett neu zurechtfinden oder ist es eigentlich einfach?
Also ganz ehrlich, Marco, ich glaube, wer da oben rechts auf dem Briefkopf steht, ist relativ egal. Wir haben einen hervorragenden Partner, das muss man wirklich sagen. Aber am Ende des Tages kauft der Kunde ja bei mir ein, weil er sagt, Mensch, ich habe das Gefühl, dass Philipp mich versteht und sich für mich einsetzen wird. Ob da am Ende jetzt Gotha steht oder Ergo, ist, glaube ich, zweitrangig.
Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass die Kunden, also ganz allgemein, auch ob man halt zur Ausschließlichkeit mag oder was weiß ich ist, der Mensch ist entscheidend. Aber
Ja,
hätte ja sein
genau.
können, dass du sagst, okay, dass man plötzlich, das System war komplett anders innen drin und ich musste mich erstmal so voll zurück.
Ja,
Oder war es für dich
also
vielleicht gut, weil du aus Ausbildung kamst, noch gar nicht so viel?
genau, das ist eher der Punkt. Also es ist schon bestimmt anders gewesen, aber in die Technik und so weiter und die Abläufe hat mir sicher schnell eingefuchst. Das war nicht das große Thema. Und bei der Ergo hatte ich persönlich ja auch keinen Namen. Und da, von daher war es für mich jetzt egal, ob ich mir jetzt bei der Gotha-Namen arbeiten muss oder bei der Ergo. Und das ist auch letztlich, auch das ist zweitrangig, wie mein Name bei der Gotha ist.
Und warum war für dich, weil das, wenn ich in der Branche bleibe, war für dich immer klar, dass du zu einer Agentur musst. Warum war für dich, also warum bist du nie auf die Gedanken gekommen oder warum bist du nicht Makler geworden? Was ja auch, ne, diverse Leute dann gemacht haben. Also was ist denn der Vorteil? Weil ich weiß, es gibt Vorteile, ne? Das frage ich mich der
Ja.
Ausschließlichkeit.
Ja.
Was ist denn der Vorteil für dich in der Ausschließlichkeit?
Also ganz ehrlich, Marco, wir haben bei der Gotha, und so sind ja nahezu alle Versicherer, haben wir so alle 1, 2 Jahre irgendwelche Produktupdates. Der Markt bewegt sich permanent und irgendetwas, irgendein Versicherer fängt an, innovativ was Neues mit reinzubringen. Die anderen Versicherer ziehen nach. Also es hat mal einer gesagt, die Gotha ist nicht so gut im Vormachen, aber mega gut im Nachmachen. Und wenn ich jetzt innerhalb meines Gotha-Universums mit den ganzen Sparten, die ich bediene, zusätzlich zur Thematik Investment, wenn ich da durchblicken will und mit den richtigen Leuten sprechen möchte, das ist schon eine riesen Herausforderung, zu wissen, wie ist das heutige Bedingungswerk im Vergleich zu dem vor 5 Jahren. Wenn mir da ein Makler sagt, dass er das allen Ernstes für 20 Versicherer hinkriegt, oder von mir ist noch nur 10, dann höchster Respekt, das würde ich nicht schaffen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr glücklich, dass ich da Ausschließlichkeitsvertreter bin, weil ich meine, im Gotha-Haus kann ich jeden Stein umdrehen. Ich weiß genau, mit wem ich was besprechen kann und wo man was durchbekommt. Und wenn man wirklich für seinen Kunden da der erste Ansprechpartner sein möchte, dann ist das schon ziemlich wichtig. Und nochmal, du bekommst alles Mögliche bei jedem anderen Versicherer auch, keine Frage. Aber wenn man wirklich ein Rundum-Kunde sein möchte und auch für den Versicherer ein interessanter Kunde sein möchte, dann ist der Ausschließlichkeitsweg aus meiner Sicht der beste. Und oftmals, da gibt es bestimmt ganz viele Makler, die das richtig gut können, aber in meiner Region kenne ich wenig Makler, die sich wirklich um die Anliegen des Kunden im Schadenfall oder auch im Service kümmern. Die kriegen die Kunden irgendwelche Hotlines und müssen sich da selbst durchkämpfen. Das leben wir halt hier nicht so. Und dementsprechend, das geht aus meiner Sicht nur in Ausschließlichkeit.
Okay, du hast schon gesagt, du bist gewechselt, quasi mit deinem richtigen Berufsstart jetzt mal, und konntest dann quasi durch die Umdeckung hast du auch direkt Kunden mitgewonnen. Das waren so deine ersten Kunden mit, aber wie hast du dann weitere Kunden gewonnen? Wie, hast du da schon eine Strategie? Wir reden jetzt wahrscheinlich von 2011, 12, wo du so, dein Podcast gab es da noch nicht. Gehe ich von aus. Wie bist du da? Hast du sofort schon Social Media für dich entdeckt oder wie hast du das da
Nein.
gemacht?
Also, das ist schon eine Herausforderung gewesen, weil mir war klar, wenn ich jetzt, Marco, du bist jetzt mein Kunde, ich unterhalte mich mit dir und ich berate dich zu irgendeinem Thema, dann kannst du vielleicht das ganz gut finden, was ich da gemacht habe. Aber ich konnte noch nicht beweisen, ob ich wirklich gut bin, weil beweisen kann man es aus meiner Sicht ja erst, wenn irgendwas passiert. Und Glück beim Kunden, ne? Ein Schadenfall oder wie auch immer. Und glücklicherweise passiert ja nicht permanent was, weil es wäre ja schon tragisch, wenn die Kunden ständig irgendwelche Unfälle hätten und so weiter. Das heißt, diesen Kundenstamm sich aufzubauen, dauert lange. Und tatsächlich war diese Strategie von Anfang an, langfristig mit den Kunden zusammenzuarbeiten, keine Hauruck-Aktion und beständig tatsächlich die Hoffnung, dass man weiterempfohlen wird, dass man irgendwas Gutes gemacht wird, dass darüber geredet wird. Das war so die Karte, die ich gespielt habe. Ich habe keine großen Social-Media-Kampagnen oder irgend sowas gemacht. Ich bin Social-Media-mäßig auch, glaube ich, nicht ganz so gut unterwegs. Und Netzwerken bin ich, glaube ich, auch nicht richtig gut. Also ich glaube, es gibt da Leute, die es viel besser hinkriegen, sich auf irgendwelchen Events dann blicken zu lassen und dann irgendwie mit irgendwelchen Leuten feiern zu gehen. Das kann ich nie so gut. Von daher war es immer von Anfang an dieses in Ruhe den Bestand aufbauen, die Kundenbeziehung stärken und mit langem Atem. Und da muss man ja wirklich sagen, das hat ja hervorragend funktioniert. Das hat gedauert und in dieser Umdeckerphase war es auch okay. Ich hatte ja keinen Produktionsdruck oder irgendwas. Bis ich dann quasi von meinem Bestand leben konnte, hat es ein bisschen gedauert. Aber der ist so gefestigt, dass ich diese ganzen anderen Spiele nicht machen musste, wollte, wie auch immer.
Und wie hast du denn aber neue Kunden gewonnen? War das, du bist ja im Fußball aktiv, ne? Ist ja der Allianz auch aufgefallen schon. War das quasi so das Verein, weil, ne, quasi, wenn ich mal aus der, ich sag mal, die alte Versicherungswelt, klassische Versicherungswelt, war ja schon Verein ein Thema, wo man sagt, da hast du halt Netzwerke, ne? Also auch wenn du sagst, beim Netzwerken nicht gut, aber bist ja im Verein. War das so ein Punkt, wo du sagst, da gewinnst du Kunden oder wie hast du Kunden gewonnen?
Ja, also eigentlich nicht. Also es ist natürlich schon immer mal wieder hier und da der Fall, dass durch den Verein Leute wissen, was ich beruflich mache und sich dann auch mit mir austauschen. Und aber es war nicht, dass ich das. Mir ist das ehrlich gesagt, Marco, wenn wir beim Fußball sind, mir ist das ehrlich gesagt manchmal unangenehm, wenn das Thema aufkommt, weil ich finde, Fußball ist Fußball. Und dann, wenn dann in der Kabine mich dann jemand fragt, und manchmal, du weißt ja, wie so eine Gespräche über die Versicherungsbranche denn in der Regel ablaufen, ne? Das ist dann eher so, ich dann sag so, oh nee, dann lass mal irgendwie nächste Woche telefonieren, das ist mir jetzt hier nichts. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass durch den Fußball, also klar gab es da schon den einen oder anderen, der darauf aufmerksam wurde, der dann auch Kunde wurde, aber das war nicht eine Strategie.
Aber hattest du eine Strategie? Hast du eine Zielgruppe dann gehabt, die irgendwie gesucht? Gab es irgendwie sowas?
Ich weiß, müsste man haben, ne? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Die Strategie ist es irgendwie, versuchen gut zu arbeiten und irgendwie, dass das alles so im Groben funktioniert. Einen vernünftigen Produktpartner, vernünftig bewegen im Leistungsmanagement. Und dann passiert, weißt du, mein Kollege, der hat gesagt, in der heutigen Zeit, ne, da musst du eigentlich ganz schön viel verkehrt machen, damit man keine neuen Kunden kriegt.
In
Weil
der
tatsächlich
heutigen Zeit
weißt,
schon,
in der
ja.
heutigen Zeit, genau, damals was anders, ja. Also ist halt die Umgebung, in der ich war, in der ich in Ruhe wachsen konnte. Gab
Ah,
keine
okay.
Strategie.
Und, aber wie hast du dann Kunden bekommen? Also wie sind die dann zu dir, sind die einfach ins Büro reingestolpert bei dir? Oder wie ist das passiert?
Ja.
Oder
Ja,
hast
also
du
das sollte
Empfehlungsmarketing?
ja eher sowas, ne? Also schon, dass ich dann weiterempfohlen wurde. Das ist dann hieß, ja, hier, guck mal, der Philipp ist so jung, der ist State of the Art, da passiert ein bisschen was, kannst du dir mal anschauen. Ich habe zusammen mit einem ehemaligen Ergo-Kollegen auch einen kleinen Bestand umgedeckt. Das war auch eine super Geschichte für mich. Konnte ich auch dann tatsächlich dadurch meinen eigenen Kundenstamm so ein bisschen aufbauen, weil der Kollege in Altersruhestand gegangen ist. Das war aber nicht ganz so viel. Aber das war schon eine schöne Zeit auch. Und dann über die Leute, die man dann durch die Umdeckung bekommen hat, weil der Kollege, der hat die 20 Jahre betreut. Seit der Wende an hat er die Leute bei einem Versicherer über Generationen hinweg betreut. Und dann konnte man diese Generation so ein Stück weit auch für sich gewinnen. Auch das hat Zeit gebraucht. Ne? Ich hätte teilweise deren Enkel sein können. Aber auch das hat dazu zugeführt. Und ja, so richtig, Marco, kann ich dir die Frage gar nicht beantworten. Siehst du, wie unstrategisch ich manchmal unterwegs bin?
Aber es funktioniert ja. Das ist einfach mal so interessant. Ne? Überleg mal, jetzt kommt einfach so ein neuer, ne? Jemand kommt Neues in die Branche, um zu wissen, wie, okay, also kannst ja, im Prinzip gehst du ja dann den klassischen Weg, also sage ich jetzt mal so,
Schon,
ne? Wo man
ja.
sagt, so einfach, du hast die Kunden übernommen, also die Kunden ja, von deinen Kollegen quasi mit übernommen und dann die verschiedenen Generationen quasi sich zu deinen
Vielleicht
Kunden gemacht, oder?
hat das auch einen Anteil gehabt, ja, definitiv. Ich finde manche Sachen, so Netzwerken zum Beispiel oder irgendwelche Vereinsgeschichten, also ich finde, das wirkt manchmal so gewollt. Und so dieses, ich glaube, das kommt nicht gut an, aber es gibt ja auch viele, die damit echt erfolgreich sind. Und nochmal dieses Social Media, das war damals noch nicht so stark und da bin ich selbst auch nicht ganz so gut unterwegs und dementsprechend habe ich diesen klassischen Weg gewählt, ja.
Hast du auch in der Beratung dann Online-Beratung oder so immer alles im Büro vor Ort oder beim Kunden zu Hause?
Ja, früher schon viel, ne? Beim Kunden oder im Büro, richtig? Ich habe schon relativ früh dann auch auf Online-Beratung umgestellt. Aber in der Anfangszeit, die du gerade anspielst, da war es das Klassische, im Büro oder beim Kunden.
Ah, bist du da auch noch weil du sagst nämlich gerade, der Philipp, der ist jung und hier der State of the Art. Bist du da auch noch mit Anzug rumgelaufen und sowas? Oder war das schon gleich am Anfang nicht dein Ding oder so? Oder?
Also weder noch, bei mir ist tatsächlich das, was ich anhabe, ist so, wie ich mich morgens fühle. Also ich mag tatsächlich gerne auch im Anzug und durch die Gegend laufen. Ich bin aber auch schon mal, und da haben wir uns ja kennengelernt, Marco, auf eine Versicherungsveranstaltung in Leipzig, wo nur Anzugträger am Start waren, war ich mit Cappy und T-Shirt da. Wo ich so dachte, so ganz ist die Branche vielleicht doch noch nicht bereit für mich. Also tatsächlich ist das echt unterschiedlich. Ich habe hier überhaupt kein Problem, im Trainingsanzug zu sitzen im Büro. Mit dem SV Strahlendorf-T-Shirt. Aber ich bin auch, am nächsten Tag bin ich auch hier im Anzug und tatsächlich, ein Kollege hat mal einen Witz gemacht, der sagt, wenn Philipp mit dem Anzug ins Büro kommt, dann heißt es meistens, dass er keine Termine hat. Also, nee, weder, ich kann das gar nicht genau sagen. Manchmal habe ich einen Anzug an, manchmal nicht.
Ach so, nee, weil ich frag gerade so, weil ich denke mir gerade so, wenn du halt der alte ehemalige Kollege, wo du quasi den Kundenstamm mit übernommen hast,
Der hat ja auch keinen Anzug an.
nee, aber das wollte ich mich gerade wissen, ob einfach dann, wenn du sagst, ich hätte ja Enkel sein können, und dann kommt plötzlich so ein Anfang 20-Jähriger, so, okay, ich bin euer neuer
Ein schnöseliger Anzug, Junge. Ja, ich weiß, was du meinst.
Warte, oh gut. sehr schön. Okay, du hast also keine Zielgruppe gehabt, keine richtige Strategie, hat aber funktioniert.
Ja.
Und ich hab in der Einladung schon gesagt, du hast aber sehr viele Kundenbewertungen. War das, aber du hast auch gemeint, Empfehlungsmarketing war auch am Anfang schon. Ab wann hast du auf Kundenbewertungen gesetzt, gezielt oder ist es auch so entstanden?
Ich weiß das ja nicht mehr. Ich weiß, dass ich mir irgendwann mal habe ich mir Gedanken gemacht, dass es doch eine gute Idee wäre, wenn man eine exzellente Online-Visitenkarte hat. Und zwar nicht eine Visitenkarte im haptischen Sinne, sondern dass es verschiedene Kanäle gibt, auf die Leute auf einen aufmerksam werden. Also sei es jetzt, dass die mich irgendwo sehen, sei es jetzt, dass sie irgendwas googeln. Sei es jetzt auch, dass sie was hören über den Podcast. Und am Ende muss das irgendwie alles zusammenspielen und für den Kunden ein griffiges Bild sein. Und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, wenn die Leute, die sagen ja oft, dass sie auch zufrieden sind, dass gewisse Dinge gut funktioniert haben, und dann zu sagen, ja, dann erzähl es halt auch weiter. Das kam dann irgendwann, oh, ich würde sagen, 2020 oder so. Weiß ich
Ah,
nicht mehr
okay.
ganz genau. Aber da habe ich schon gedacht, ja, eine Google-Bewertung zu haben, ist schon grundsätzlich eine gute Idee. Und dass die Leute teilweise solch liebevolle Bewertungen schreiben, das ist, also du hast vorhin die Einleitung gesagt, dachte ich, Marco, wie startest du denn jetzt hier gerade? Was erzählst du? Und
Ja.
dann hast du gesagt, dass das eine Bewertung von mir ist. Das wusste ich gar nicht. Und ja, das ist schön, das ist sehr schön, fühlt sich gut an und auch für meine Mitarbeiterin, die auch ganz, ganz fleißig ist, das ist auch mal ein schönes Feedback. Und ich glaube auch, dass das schon eine Rolle spielt. Wenn die Leute sich informieren und dann sagen, okay, ich habe vielleicht irgendwas gehört von Philipp, dann gucke ich selbst nochmal. Die Gotha hat vielleicht auch ein gutes Image. Okay, Google scheint auch gut zu sein. Naja, dann gehe ich doch mal hin.
Ah, nee, das war seine 100. Die war erst vor ein paar Tagen. Das ist einfach perfekt. Das ist einfach so die 100. Bewertung auf Google. Du hast ja auf
So.
Proven Expert hast du noch mehr. Ich weiß nicht, wie viele es da waren. Aber ich fand die nicht schön. Das ist eine sehr schöne Bewertung. Aber gehst du denn jetzt aktiv ins Sammeln von Kundenbewertungen? Ist es
Also ich
irgendwie.
glaube, diese Floskel, hey, wenn du zufrieden bist, tu mir mal einen Gefallen, erzähl es weiter. Das ist schon verankert, ne? Dass ich dann tatsächlich auch so einen kleinen Prozess draus gemacht habe, dann auch dafür zu sorgen, dass sie es halt auch tun. Das war gerade so in dieser Zeit, glaube ich, dann 21, 22 oder so, wo dann auch diese OMGV Makler Award Nominierung war. Da in dem Segment habe ich das als Prozess eingebaut. Und das hat ja wirklich toll geklappt. Also den Kunden also einfach wie möglich das zu machen, diese Kundenbewertung halt auch abzugeben. Und es ist dann das auch zu tun und das ist das Ergebnis. Und das ist gut.
Möchte nur anmerken, bevor man jetzt bei der Gotha einen Schock bekommt. Das war die OMGV Agentur Award Sache. Nicht Makler. Ich sehe was?
Entschuldigung, ja, genau, richtig.
Ist ja nicht schlimm. Ich wollte es nur, bevor es Missverständnisse gibt. Okay, aber dann hast du, du hast gerade schon auch am Anfang haben wir schon geredet. Du hast aber auch einen Podcast, ne? Da war ja auch in der Einleitung mit. Aber den hast du ja, aber alles andere war bisher scheinbar immer so, das ist irgendwie so passiert. Ich habe gute Arbeit gemacht, die hat sich ausgezahlt, wurde weiterempfohlen und irgendwie kamen dann neue Kunden so. Ne? Wunderbar. Aber es ist so ist immer so kurz zusammengefasst. Aber den Podcast, der ist ja nicht einfach so entstanden. Du hast ja gesagt, du hast offensichtlich ja lange drüber überlegt und dann Nick war es, ne? Gesagt,
Genau, Nick.
ich will einen Podcast machen. Wieso wolltest du einen Podcast machen und warum mit Nick?
Also ich mag das Medium Podcast sehr gerne, schon immer wahnsinnig viele Podcasts gehört und ich habe auch wahnsinnig viel aus Podcasts bereits gelernt. Und ich habe mir immer so gedacht, also letztlich dein Podcast ist ja auch ein ähnliches Motto, mal zu gucken, was machen andere richtig gut, was kann man davon vielleicht auch lernen. Und ich habe jedes Jahr mir irgendwie immer was rausgesucht. Irgendeinen Kollegen tatsächlich auch mal besucht, den ich gar nicht kannte, wo ich aber einfach wusste, der macht irgendwas richtig gut. Und dann bin ich dahin und hab mich dahin gesetzt und dachte, so, dann erzähl mal. Und da habe ich tatsächlich viele spannende Werdegänge mitbekommen. Und daraus ist dann in der Corona-Zeit ein kleiner Gotha-Podcast entstanden, wo ich dann erfolgreiche Kollegen interviewt habe, mit dem gleichen Interesse, einfach zu gucken, was machen die gut, was kann ich davon lernen und lass uns das doch aufzeichnen, dass es das halt auch andere Kollegen hören können. Ne? Die Anja Tilkowski zum Beispiel, Marco, hattest du ja auch schon im Podcast, habe ich da interviewt und da habe ich fünf ganz coole Folgen eigentlich gemacht, habe das dann an die Gotha geschickt und habe gesagt, hier, guck mal, wie findet ihr das eigentlich? Und ich weiß nicht mehr, oder ich kann nur mutmaßen, aber Marco, es gab keine Reaktion seitens der Gotha auf diesen Podcast. Und da war ich dann so genervt, dass ich so denke, das gibt's doch gar nicht, ey. Ich mache mir hier übelst die Arbeit. Ich interviewe die Besten aus unserem Konzern. Anja im Tierkrankenbereich, Online-Marketing, ein anderer im Bereich Empfehlungsmarketing zum Beispiel, ein anderer, der im Bereich Gewerbe ganz gut ist. Also ich mache richtig gute Sachen für auch andere Kollegen vor allem. Und scheinbar interessiert es irgendwie keinen. Und dann war ich genervt und habe das Projekt weggeschmissen. Aber dieser Wunsch, einen eigenen Podcast zu haben, den hatte ich aber weiter. Und dann dieser Beratungsansatz im Bereich Geldanlage, der war halt bei mir oder ist ja halt immer noch so, dass ich hier sehr, sehr viel Pionierarbeit leiste. Also ich erzähle den Leuten immer so die Grundzüge unseres Wirtschaftslebens, der Zyklen, was dazu gehört, um erfolgreich zu sein langfristig und dass am Ende gar nicht so viel dazu gehört, sondern dass man vor allem Fehler vermeiden muss. Und der Nick. Der ist Nick Stieglitz, bei dem ist es ganz genauso. Also wir sabbeln irgendwie gefühlt immer wieder das Gleiche. Und haben immer wieder die gleichen Ängste, mit denen wir konfrontiert werden, teilweise die gleichen Erfahrungen, ne? Irgendwann mal eine Telekom-Aktie gekauft zum Beispiel. Und da hab ich gesagt, das muss man doch auch aufzeichnen. Und das kann, also wenn wir eh immer das Gleiche reden, dann kannst du auch aufzeichnen und dann rumschicken im Zweifelsfall. Und das war so die Idee, dass ich gesagt habe, Nick, ich möchte gerne einen Podcast machen, aber nur mit dir, weil du tickst irgendwie genauso wie ich. Und lass uns das doch mal zusammen machen. Aber eine große Strategie, Marco, steckt da auch nicht hinter, dass ich darüber Kunden gewinne, war gar nicht die Idee, sondern es war eher die Idee, dieses Wissen, was ich habe, zu verbreiten, zusammen mit Nick. Und zum anderen, wir haben inzwischen über die Zeit relativ viele Kunden, die bei uns ein Depot haben und die uns auch ihr Geld anvertrauen. Und du kriegst es irgendwann nicht mehr so gut gehandelt, den Informationsfluss gut hinzukriegen, aufrechtzuhalten. Ich habe immer so zweimal im Jahr so ein Review geschrieben, ne, Rundberichte gemacht, was ist da an den Märkten passiert und so weiter, wo müsste man ein bisschen aufpassen. Aber ehrlich gesagt sind die meisten Reviews wahrscheinlich im Papierkorb gelandet. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Dinge verändern sich ja immer da draußen. Wenn wir es über einen Podcast transportiert bekommen, erreichen wir vielleicht oder können wir so unseren Beratungsanspruch, den wir an uns haben und den wir auch irgendwann unseren Kunden versprochen haben, vielleicht ein Stück weit besser darstellen. Und das war so diese beiden Ideen. Also einmal das Wissen verbreiten und unsere Kunden auf dem Laufenden zu halten. Gar nicht mal, dass wir damit neue Kunden gewinnen wollten. Das war gar nicht so die Idee. Und wir hatten auch keine Strategie, wie lange es unseren Podcast gibt. Also Nick hatte gesagt, ja, dann haben wir zwei Folgen, aber einmal erklärt, was eine Fonds ist und eine Aktie, und dann haben wir nichts mehr zu erzählen. Das war schon die Angst am Anfang, ne? Ja.
Habt ihr, nee, ihr seid jetzt bei 60, glaube ich, oder? So 50, 60 irgendwie,
Genau.
ne? So.
Ja.
Also, habt offensichtlich mehr zu erzählen. Aber erste Frage, Nick wohnt ja nicht quasi direkt neben dir, ne? Der ist ja jetzt
Richtig, leider nicht.
nicht mal das gleiche Bundesland.
Nee.
Also, wie kam das, weil ihr beide bei der Gotha seid? Oder hast du ihn auch mal besucht? Weil ich fand gerade spannend, du bist einfach mal zu Kollegen gefahren,
Also,
hast gesagt, erzähl mal.
du weißt ja, Marco, es gibt bei Versichern ja immer für alles Mögliche irgendwelche Rankings, ne? Und eigentlich sind diese Wettbewerbe immer so ein bisschen, naja, ist ganz nett, aber ob sie unbedingt brauchst, ist egal. Jedenfalls gab es da so ein Ranking, die meisten Depoteröffnungen bundesweit. Und ich habe 2 Jahre in Folge, hatte ich die meisten Depots bundesweit eröffnet bei der Gotha. Und dann das dritte Jahr stand da auf einmal Nick Stieglitz. Und ich kannte den gar nicht. Und dann habe ich ihn angerufen. Ich weiß noch heute, wo ich da war, war ich in Richtung Ostsee unterwegs, Rostock, an der Tankstelle. Dann habe ich ihn angerufen und wollte ihm einfach nur dazu gratulieren, weil es gibt so wenig bei der Gotha, die genauso bekloppt sind und sagen, sie nehmen jetzt die Beratung auf sich, einen Kunden über einen Sparplan zu beraten, über 50 € Depot. Das machen halt wenige. Und da gab es halt noch so einen anderen, der es halt auch scheinbar so gemacht hat. Und dann wollte ich ihn einfach nur feiern dafür. Und dann sagte er, ich war sein Vorbild, weil jemand hat erzählt, wie ich das mache. Und deswegen hat er gesagt, das ist ja gar nicht so doof, das mache ich jetzt auch so. Und dann war es halt sofort Sympathie da und wir haben über die Märkte gesprochen, über irgendwelche Amazon-Aktien, keine Ahnung. Und wir haben irgendwie, ich wollte nur kurz gratulieren und wir haben dann irgendwie eine Stunde telefoniert. Daraus sind es dann immer mal wieder ein Austausch geworden, dass wir immer mal wieder telefoniert haben zu irgendwelchen Geschichten. Und dann irgendwann sage ich, ey, Nick, lass Podcast machen.
Okay, Podcast kommen wir gleich, muss ich kurz einhaken. Du hast gerade erzählt, dass Nick sagte, du bist sein Vorbild gewesen, weil jemand erzählt hat, wie du das machst und dass es
Ja.
gar nicht so doof ist. Er muss sich natürlich fragen, was machst du denn? Was hast du denn Inspirierendes gemacht, was Nick dann sagte, das ist ja voll cool. Wie hast du das
Naja,
gemacht?
also wenn du jetzt einen Sparplan eröffnest mit einem Kunden über einen 100 € Sparplan, 50 € Sparplan, dann verdienst du daran nicht wirklich was. Also wenn du da überlegst, der Beratungsaufwand in so einem Termin, der ist so 1 bis 2 Stunden für am Ende kaum Ertrag. Es ist wirklich lächerlich, ne? Wenn du dir überlegst, wie hoch ist der Ausgabeaufschlag bei einem Fonds, davon bekommt man noch einen kleinen Bruchteil ab, dann reden wir da über, keine Ahnung, 1 Euro. Das ist wirklich lächerlich. Die Idee war aber eigentlich, das Wissen, was ich in dem Segment mir angeeignet habe, an meine Kunden zu verbreiten, damit die halt auch zu Geld kommen. Also, dass die halt auch vermögend werden, weißt du? Und dass die auch idealerweise nicht 1, 2 Jahre bei mir Kunden sind, sondern am besten für immer. Und dass die dann auch irgendwann vermögend sind, dann wäre es, glaube ich, auch ganz gut für mich, dachte ich mir so. Und über die Zeit, jeder Sparplan, der reinkommt, Der kommt am Ende ja meinem Depotbestand, den ich verwalte, zugute. Und der wiederum wird ein Stück weit verprovisioniert, sodass sich das Longtime auch irgendwann rechnet. Und die Idee war wirklich, Kundenbindung zu stärken, das Wissen weiterzugeben, die Kunden auch ein Stück weit aus diesen falschen Finanzentscheidungen der Vergangenheit rauszuholen, und ja, denen halt dadurch mehr zu bieten, als sie woanders bekommen. Und wenn das langfristig funktioniert, dann bekommt man dann auch langfristig irgendwann dafür ein Kickback. So. Und das halt aber auch, da sind viele Berater aber nicht dazu bereit, weil sie sagen, ich könnte viel lieber dann ein anderes Produkt verkaufen für diesen Preis, dann würde ich viel mehr Provision bekommen. Das war aber nie so meine Idee.
Ah, ich sehe auf jeden Fall. Also Langfristigkeit ist ein großes Thema bei dir, ne? Also wenn du sagst,
Ja.
also du hast doch eine Strategie, die ist einfach auf Langfristigkeit. Also
Ja.
Long Term.
Ja, genau.
Gut, aber jetzt zurück zum Podcast. Du hast gesagt, okay, lass uns einen Podcast machen. Und
Ja.
wie habt ihr das dann angefangen?
Ja, also Nick
Was?
dachte, wie gesagt, erstmal, ach du liebe Güte, der hat das auch keinem erzählt. Als die ersten beiden Folgen draußen waren, wusste das keiner aus seinem Umfeld. Ich habe das gleich jedem erzählt, jedem im Podcast und so. Und Nick hat gar nichts erzählt, bis er dann gemerkt hat, dass der Podcast gar nicht so schlecht ist, dass das Niveau ist gut. Und dann hat er es halt auch erzählt. Und da war am
Woran hat er,
Anfang.
Moment, ganz, ganz kurz, woran hat er das gemerkt, dass er nicht so schlecht ist? Hat er sich dann selbst mal angehört und dachte, ist gar nicht so schlimm oder
Genau,
kam
genau.
Feedback von irgendwo?
Nee, er hat sich selbst angehört und hat dann auch gemerkt, dass es gut ist.
Aha, sehr, sehr schön. Gut.
Ja, und dann war so am Anfang die Frage, wie oft machen wir diesen Podcast? Und haben uns dann, also ich hätte am liebsten jede Woche einen gemacht, am liebsten nur einmal im Monat. Dann haben wir uns auf alle 2 Wochen committed. Und jetzt kommt ja jede zweite Woche Dienstag eine neue Folge raus. Und dann haben wir am Anfang die ersten Folgen wirklich ganz viel Basiswissen vermittelt, ne? Also was ist ein Fonds, was ist eine Aktie, wie funktioniert ein Sparplan, was ist der Zinseszinseffekt, all sowas. Und sind dann immer mehr auch, haben tagesaktuelle Geschehnisse einfließen lassen. Auf einmal gab es einen Krieg in der Ukraine und wir haben einen Tag später eine Folge draus gemacht. Und viele Anleger hatten Fragen an uns. Wir haben gesagt, was passiert denn jetzt? Und dann konnten wir immer schön verweisen und sagen, guck mal hier, die Folge ist da, hör dir die bitte an, die geht 30 Minuten und danach ruf mich mal an, wenn du dann noch Fragen hast. Und da konnten wir im Prinzip viele Leute mit tagesaktuellen Geschehnissen versorgen und das hat gut funktioniert. Das war schön. Und dazu kam ja dann irgendwann, dass wir halt die Tür zu den Fondsmanagern geöffnet haben.
Heißt?
Heißt, haben wir gesagt, hey, lass doch mal gucken, ob wir einen Gast kriegen in unsere Folge. Und da haben wir tatsächlich ziemlich weit oben re im Regal angefangen und haben geguckt, ob wir Flossbach von Storch reinkriegen. Und hatten dort einen Kontakt spielen lassen, den wir hatten. Die Kapitalgesellschaften sind ja grundsätzlich auch mit uns im Austausch. Aber wenn bei einer Gotha-Veranstaltung Flossbach von Storch spricht, dann mu muss meines Erachtens nach die Gotha auch das Portemonnaie ein bisschen aufmachen. Und wir haben halt damals Stefan Fritz bekommen, der Portfolio Manager bei Flossbach von Storch ist und der hat mit uns diesen Podcast gemacht, wofür wir ganz, ganz dankbar waren. Und der hat dann letztlich auch die Möglichkeit, also wenn man quasi, weiß ich nicht, man hat den FC Bayern interviewt von den Fondsmanagern, weißt du, dann konntest du halt viel leichter auch an die anderen ran. Ja, und inzwischen hatten wir dann, keine Ahnung, Bellevue, Fidelity, Threadneedle, Berenberg und so weiter. Und das sind immer schöne Folgen gewesen, wenn du wirklich mit den Fondsmanagern dich unterhalten hast. Wie funktioniert dein Fonds? Wie tickt ihr? Was ist eure Strategie? Am Anfang haben wir diese Gespräche auch genutzt, um etwas zu erklären. Also mit Flossbach haben wir erklären wollen, wie ein Mischfonds eigentlich funktioniert, ne? Diese Folgen sind nie Werbeveranstaltungen von den Kapitalanlagegesellschaften, sondern eigentlich wollen wir damit immer irgendwas erklären. Sei es jetzt Investment in, keine Ahnung, deutsche Unternehmen, da haben wir Berenberg dazu genommen. So. Oder halt, wie funktioniert Mischfonds, da haben wir Flossbach von Storch dazu genommen. Oder wie kann man in den Gesundheitssektor investieren, da haben wir Bellevue dazu genommen. So, und das ist eigentlich immer quasi dieses Edukative und dazu aber wirklich mit den absoluten Experten zu reden, war schon ziemlich cool. Und es ist immer noch.
Ich finde auch gerade, was sagst du, ich habe einfach ganz oben angefangen im Regal. Nee, das finde ich, aber es ist eine gute, ist mir auch schon ein paar Mal in meinem Leben, also es gibt immer zwei Optionen, ne? Und du kannst entweder ganz oben anfangen und dann sagst du, wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt runter. Oder du fängst unten an und tust nach oben. Ich bin auch Team eher, fang oben an, weil was soll passieren? Die kann auch nur Nein sagen. Weißt du, also dann würde ich auch jedem einfach nur mitgeben. Ne? Also versuchen einfach ganz oben,
Ja,
wenn du eins, weil nämlich
manchmal klappt es.
Hocharbeiten dauert viel länger. Und du hast nämlich recht, wenn oben mal funktioniert hat, dann ist unten alle Türen offen.
Ja,
Also.
es war wirklich so.
Ja, das muss man halt wirklich. Und das meintest du auch wahrscheinlich mit dem, weil du hast am Anfang gesagt, so ja, dass der euch der Podcast Türen geöffnet hat, von denen er vorher gar nicht gedacht hat, dass es geht. Ist es das? Meinst du das mit den Türen
Ja,
geöffnet oder?
ja, ja. Also als hier letztes Jahr in Amerika die Silicon Valley Bank pleite gegangen ist, ne? Ich weiß nicht, ob du es so auf dem Zettel hattest. Wir hatten auf dem Sonntag mit Flossbach von Storch per WhatsApp geschrieben. Wir haben gesagt, hey, sag mal, ihr habt hier die eine Position, ist bei euch auch im Portfolio. Wie verhaltet ihr euch dazu? Weil da gab es noch eine andere Bank, die da auch bedroht war, auch pleite zu gehen. Wie seht ihr das Ganze? Und dann haben die uns eine Einschätzung gegeben auf einem extrem kurzen Dienstweg. Das war so wertvoll, so cool. Und wir konnten bereits am Montag damit quasi, ja, wir wussten, wie wir damit umgehen sollen, was wir auch beispielsweise mit Kunden besprechen können diesbezüglich, wenn da gleiche Fragen auftreten. Ja, das ist echt mega cool.
Wo du gerade Kunden sagst, du hast auch eure Kunden, was gemeint, die haben Fragen gehabt wegen Ukraine zum Beispiel jetzt oder jetzt auch das.
Ja.
Tut ihr eure Kunden den Podcast, also schickt ihr den zu in Newsletter-mäßig so und sagen, hey, es gibt eine neue Folge oder stoßen die irgendwie selbst drauf? Weil ihr wolltet ja das machen, damit die Kunden darüber informiert werden.
Ja.
Die suchen ja wahrscheinlich nicht automatisch nach einem Podcast. Hat der Philipp einen Podcast? Vermutlich nicht.
Also da, wie gesagt, kommt wieder das, dass Nick und ich da nicht so gut sind in sowas. Also wir haben keine Social Media Strategie, wir haben nicht mal irgendwie einen Instagram-Account von Geldlehre zum Beispiel. Weil wir können das nicht so gut. Wir fühlen uns da, kriegen das nicht hin. So. Und wir wissen immer nicht, wen interessiert sowas wirklich, ne? Und die Mega-Energie darin aufzuwenden, das Ding public zu kriegen und das Ding wirklich in die Breite zu streuen, das haben wir immer gescheut so ein bisschen. Deswegen eigentlich fast wie mein Werdegang in der Versicherungsbranche wollten wir gesund in Ruhe organisch wachsen. Und am Anfang weiß ich noch, da kannten wir, glaube ich, jeden unserer Hörer persönlich. Das änderte sich dann irgendwann. Und wenn wir gewisse Themen haben, wo wir das Gefühl haben, das müssen wir streuen, dann machen wir das über Mail. Aber das kannst du an einer Hand abzählen im Jahr. Das war wirklich Ukraine zum Beispiel. Da haben wir alle unsere Investmentkunden angeschrieben dazu auch. Oder auch als wir das Gefühl hätten, kurz vor der Zinswende, man müsste mal aus Anleihen rausgehen, da haben wir das auch kundgetan. Und ich poste ab und zu mal meine Folge im Status, aber die Reichweite ist absolut überschaubar, glaube ich. Und trotzdem erreichen wir dadurch Menschen. Und wir haben uns irgendwann mal, da waren wir, glaube ich, ein Jahr am Start mit dem Podcast, haben wir uns gefragt, wollen wir das mal ändern? Wollen wir uns mal vielleicht jemanden dazu holen, der uns da hilft, der uns breiter in die Öffentlichkeit bringen kann? Wollen wir vielleicht sogar ein Werbebudget in die Hand nehmen? Weil du darfst eins nicht vergessen, Marco, das ist komplett Non-Profit, was wir da machen, weil uns bezahlt da niemand irgendwas. Also die Gebühren liegen ganz allein bei uns, wir haben es ganz alleine, wollen wir auch, als wir machen das für uns. So, und wir haben auch keinen Werbepartner oder irgendwas. Aber dann haben wir uns gefragt, wollen wir denn vielleicht Geld mal ausgeben, um größer zu werden, um vielleicht irgendwann nur noch das zu machen, Geldanlage und Podcast, weil uns das echt mega erfüllt und auch Spaß macht. Aber sind zu dem Entschluss gekommen, das nicht zu tun. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben in der Zeit, in diesem Jahr, wie wir das gemacht haben, immer mal wieder auch Anfragen bekommen zu den Inhalten des Podcasts von Menschen, die wir nicht kannten, die wir sehr ausführlich beantwortet haben. Und dann aber kam nie wieder ein weiteres Feedback. Und wir dachten, wenn wir die Zahl, die wir jetzt schon haben, hochskalieren würden, dann kämen wir damit gar nicht mehr hinterher. Klar, würden dann auch vielleicht der ein oder andere dadurch auf die Idee kommen, mit uns ein Geschäftsbeziehung aufzubauen. Aber dieser mega Aufwand, der dann noch viel größer geworden wäre, den wollten wir nicht erwirken und nur der Sichtbarkeit wegen.
Okay, aber trotzdem hast du schon, kommen auch, ihr habt auch schon Kunden gewonnen damit, oder? Hast du nicht am Anfang
Ja,
gesagt?
ja, ja.
Ich.
Also die schönste Geschichte war wirklich, ich hatte mal eine E-Mail im Postfach. Ja, hallo Philipp, ich habe jetzt hier den Podcast gehört und ich habe in meiner Gegend niemanden, mit dem ich über Geldanlage reden möchte. Ich habe das Gefühl, dich kenne ich durch den Podcast. Können wir mal sprechen? Und da habe ich gesagt, ja klar, kommst du aus Schwerin, kommst du ins Büro vorbei oder wollen wir das per Teams machen? Und dann sagt er, Philipp, ich bin in Benin in Afrika. Ich arbeite für die Deutsche Entwicklungshilfe. Das wäre besser, wenn wir das online machen würden. Ich sagte, haben wir da den Termin gehabt? Und ich sage, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Wie zur Hölle kommst du denn jetzt auf meinen Podcast aus Benin? Naja, und dann hat er gesagt, er hat irgendwas gegoogelt, Quatsch, gegoogelt, er hat irgendwas bei Spotify gesucht. Was genau konnte er mir nicht mehr sagen, aber da wurde unser Podcast als Dritter, glaube ich, rausgespült und da hat er einfach reingehört und ist hängen geblieben und ist jetzt tatsächlich auch Kunde.
Sehr schön. Aber was sagten die Gotthard dann zu eurem Podcast? Was hast du mir vorhin schon erzählt? Ihr werdet nur noch als Paar wahrgenommen. Du und Nick innerhalb der Gotha. Also scheint man ja euren Podcast dann schon zu kennen jetzt, oder?
Ja, also im Kollegenkreis nutzen das, hören das sehr viele Leute und sie nutzen es auch tatsächlich für ihren Arbeitsalltag. Der erleichtert ihren Arbeitsalltag. Weil wenn jemand, also wir versuchen das ja nicht zu kompliziert werden zu lassen, aber wenn irgendjemand mit einem Fondsmanager sich unterhält und dann den Fonds erklären lässt, dann ist das für den Vertrieblerkollegen viel einfacher, diese Geschichte aufzugreifen für seinen Arbeitsalltag. Und der Kollege bekommt ja auch die gleichen Fragen, die wir gestellt bekommen, ne? Was soll ich denn jetzt machen mit dem Ukraine-Krieg und so weiter? Und das nutzen extremst viele Kollegen. Bei der Gotha im Konzern selbst bin ich mir gar nicht so sicher, wie die das so sehen. Ich glaube, das wird geduldet. Es wird, ja, Punkt. Ich glaube, wie man diesen Podcast nutzen könnte, haben da noch nicht so viele erkannt.
Aber zumindest das Feedback von den Kollegen ist dann offensichtlich schon mal sehr gut.
Das ist
Wenn
super gut.
wenn die das
Also
nutzen.
es gibt so viel tolles Feedback, was wir da bekommen von so vielen Menschen. Das fühlt sich richtig, richtig gut an. Manchmal wünsche ich mir, dass auch seitens des Konzerns mal jemand kommt und sagt: Hey Jungs, ihr macht da so coole Arbeit. Können wir da nicht irgendwie was unterstützen? Ja, findet nicht statt, ist nicht schlimm. So ist es mal.
Und
Ich glaube persönlich, die Gotha fürchtet sich so ein bisschen vor diesem unscripted Schema dieses Podcasts. Weil eine Geldanlageberatung, Marco, wenn ich jetzt mit dir eine Geldanlageberatung machen würde, ist das ja schon sehr, sehr individuell und für meine Aussage bin ich auch grundsätzlich auch haftbar zu machen. Und da fürchten die sich, glaube ich, dass in einem Podcast-Format viele Dinge einfach, ja, vielleicht zu vage sind, obwohl es sie gar nicht sind. Also ich glaube, sie können das nicht richtig greifen und sie haben es, glaube ich, auch nicht verstanden, dass wenn ich in einem Podcast über ein Thema spreche, ich niemals mit Marco Petersohn spreche, sondern eine unbekannte Masse informiere und das niemals eine Handlungsempfehlung ist. Zumal wir ihnen Disclaimer oft genug sagen.
Ah, okay, das macht er nämlich, ne? Also sagt schon vorher, das sind keine Tipps für irgendwelche,
Natürlich.
ne? Weil es ja, muss man, glaube ich, machen. Also bisher alle, wenn ich höre zwar nicht so viele Aktien, also im
Ich glaube,
Finanzpodcast.
Marco, ich glaube persönlich, du musst es nicht machen. Weil du kannst doch, wenn du jetzt mein Hörer bist, dann kannst du mich doch niemals für irgendetwas haftbar machen, was du darauf aus meinem Podcast gemacht hast, weil ich dich ja niemals persönlich beraten habe. Aber rechtlich fehlt mir dir die Expertise. Ich bin mir
Ja, glaube
relativ
ich.
sicher, dass ich das nicht bräuchte. Aber ja, wir sagen es
Ja,
trotzdem.
sicher.
Genau.
Wir sind fast schon am Ende. Ich frage aber mal, wann hast denn du gemerkt, dass euer Podcast funktioniert? Ist es nach dem einen Jahr, wo ihr euch hingesetzt habt, oder war das schon zeitiger, dass ihr gemerkt habt? Ich meine, Philipp, Nick sagt ja, wir haben nur zwei Folgen, was zu sagen, danach haben wir kein Thema mehr. Und nach einem Jahr habt ihr euch zusammengesetzt. Wann hast denn du gemerkt, dass es funktioniert? Also, dass das, was ihr macht, ankommt und ja.
Also ich glaube, dass die Folge mit Prosper von Storch schon so ein kleiner Gamechanger war. Und Nick und ich, wir unterhalten uns sowieso jeden Tag, wenn wir telefonieren, über die Märkte oder über irgendwas. Und dementsprechend ist es einfach. Ja, auch macht ja wahnsinnig viel Spaß. Das Schönste ist ohnehin, dass daraus eine mega Freundschaft entstanden ist zwischen Nick und mir. Und dass es funktioniert, würde ich sagen, war so wahrscheinlich in dem Bereich irgendwann um Flossbach von Storch herum und einem Jahr. Und dass es dann halt auch immer weiterging. Und dass wir auch uns die Themen, zumindest bis jetzt, sind sie noch nicht ausgegangen.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr auch schon Themen für die nächsten Folgen? Habt ihr diesen Dienstag alle veröffentlicht? Ja, ne?
Nein,
Nein.
tatsächlich nicht, weil Nick im Urlaub war. Der Faulpelz.
Ah, okay.
Nick war im Urlaub und wir haben es nicht hingekriegt, eine vorzuproduzieren. Und deswegen waren wir tatsächlich jetzt einmal schlampig und hatten diese Woche keine Folge. Ja, wir haben ein bisschen was im Petto. Also Nick ist das ein Bedürfnis, mal über Trade Republic zu reden. Das ist sowas. Wir haben auch noch ein, zwei Fondsmanager, mit denen wir sprechen wollen. Wie spart man als Selbstständiger zum Beispiel, haben wir auch noch auf der Agenda. Also ja, doch, da ist schon Bewegung noch weiterhin drin,
Gut,
hoffentlich.
also ihr habt gemerkt, es gibt genügend Themen als nur für zwei Folgen.
Genau.
Sehr schön. Ich frage auch immer nach meine Gäste nach ihren größten Misserfolgen, Learnings. Bei dir mal speziell so auf die Podcasts, hau lass mal da ganz kurz, wir müssen noch mal kurz was anderes noch vorher. Was für Technik nutzt ihr eigentlich? Wenn jetzt irgendjemand anderes startet, denkt sich so, okay, da, der Philipp, die haben das gemacht, das scheint ja, das ist ja scheinbar dann doch keine Raketenwissenschaft. Wie habt ihr euch denn technisch mäßig aufgestellt?
Ja, auch da habe ich sehr viel selbst recherchiert, sehr viel selbst erarbeitet. Wir nutzen Audacity zum Aufzeichnen. Nick hat am Anfang, im ersten Jahr, glaube ich, über sein iPhone aufgenommen und hatte trotzdem immer eine bessere Tonqualität als ich. Und dann schickt er mir seine Tonspur und ich mische dann die Tonspuren und schneide die. Am Anfang auch noch jedes weggeschnippelt. Das ist so dumm gewesen. Das braucht kein Mensch.
musst du mir nicht sagen, habe ich auch meine ersten, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Folgen,
Ja,
wie gerade, und dann echt eine super gute Freundin, die einfach sagte, bist du bescheuert?
ja.
So.
Braucht es nicht, braucht es nicht. Naja, und
Ja.
dann mische ich das und schneide das. Dann gibt es ein Intro. Das erste Intro hat noch eine liebe Kollegin von uns eingesprochen. Irgendwann haben wir das dann einmal professionell machen lassen. Das war aber auch ziemlich gut zu produzieren. Das war nicht so wahnsinnig teuer. Da gibt es gute Plattformen für. Ja, dann wird das Intro, Outro vor und weg geschnitten oder eingefügt. Und dann hoste ich das Ganze. Dafür nutze ich Buzzsprout. Gibt ja viele Hosting-Plattformen. Ich nutze diese und darüber wird dann verteilt auf alle möglichen Zugänge wie Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts und naja. Und halt unsere Homepage.
Technisch, wir haben gerade gehört, dass Nick auf sich mit seinem iPhone aufgenommen hat. Also braucht man auch nicht mal zwingend ein Mikro oder sowas, wenn ich es richtig höre.
Richtig, also wir haben ein Mikrofon, aber ich habe das von Anfang an auch, aber Nicks Tonqualität war trotzdem durch das iPhone immer besser als meine. Wenn wir mit Fondsmanagern sprechen, kommt auch oft die Frage, manche haben inzwischen ein eigenes Podcast-Studio, manche aber auch nicht. Und da sagen wir auch, schneid einfach über die Diktierfunktion in deinem iPhone, nimmst du bitte deine Tonspur auf, dann schick uns die per Dropbox und den Rest, dann wird das zusammengemixt und gut.
Ah, dann finde ich
Alles am
gerade.
Ende kein Hexenwerk. Schon ein bisschen Aufwand, aber am Ende kein Hexenwerk.
Aber ihr führt schon Gespräche mit den Fondsmanagern, oder? Oder sprich deine Tonspur
Marco, hast du
ans
noch nie
iPhone?
reingehört?
Doch, aber ich hab aber keinen Dings da. Ich habe keinen mit einem Fondsmanager.
Ja,
Keine
also klar,
Folge.
wir führen das Gespräch so wie wir beide jetzt.
Genau.
Und er zeichnet nur seine Tonspur auf, hat Kopfhörer auf, sodass unsere nicht zu hören ist, sodass wir nur seine isolierte Tonspur bekommen und fertig.
Ah, siehst du. Doch, ich habe keine mit einem Fondsmanager. Hat mich nicht interessiert, muss ich sagen. Also, tut mir leid, ich bin nicht die Zielgruppe für euren Podcast, möchte ich festhalten.
Alles gut, alles gut.
Ja, schön. Genau. Nach größten Fehlern oder Learnings in deiner Podcast-Zeit, was meinst du, was hättest du gern früher gewusst, als du mit Podcast angefangen hast?
Tja, also erstmal gewusst, dass es gut wird, hätte ich schon, also das wusste man ja vorher nicht. Dass man manchmal auch manchmal mutig sein muss und das einfach tun muss. So insgesamt gibt es aber auch viele Projekte, teilweise in Bezug auf den Podcast, wo ich so sage, ich hätte mich mal vielleicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren müssen, und nicht so viele Nebenkriegsschauplätze, ne? Also auch da an der Stelle bin ich immer ein Träumer, versuche da viele Dinge zu machen. Die Homepage, die wir haben, die habe ich selbst gebastelt. Das habe ich mir nahezu alles selbst beigebracht, wie es geht. Das hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen, sehr, sehr viel Energie genommen, auch für andere Projekte, die vielleicht am Ende gar nicht so Not getan hätten. Also dieses sich zu konzentrieren auf das Wesentliche wäre mal ein nützliches Learning gewesen oder eine nützliche Info gewesen. Aber auf der anderen Seite, Marco, ist es ja auch das, was mich so ein Stück weit ausmacht, ne? Also immer mal hier und da was zu versuchen, daran auch besser zu werden oder auch mal andere Blickwinkel zu bekommen. Das ist schon, wenn gleich das Projekt isoliert betrachtet, vielleicht auch manchmal ein Flop war, aber trotzdem hat es zu dem großen Ganzen ja auch was Gutes zugetan.
Zum Beispiel bei den Schlussfragen. Und das ist ja schon relativ, wir gehen im Prinzip weiter mit Tipps, die du gerade schon hattest. Aber was war denn der beste Tipp, den du in Anfangszeiten mal bekommen hast? den du immer noch irgendwie wertschätzt, der dir immer was, noch was bringt?
Ich weiß, ich erinnere mich an eine Weihnachtsveranstaltung, die wir hier im Büro hatten. Und ich hatte mein erstes richtig gutes Jahr als Vertriebler hinter mich gebracht. Und ich saß dann mit unserem Senior zusammen. Und ich sagte so, Mensch, ab Januar ist irgendwie alles wieder auf Null. Ne? Also man hat ja so seine Produktionszahlen und das ist irgendwie alles auf Null. Wie doof. Weil jetzt das Jahr war total toll und nächstes Jahr auf Null. Und dann hat er zu mir gesagt, Philipp, am Ende wird alles gut. Du hast dieses Jahr ganz, ganz viele Kunden betreut und das wirst du auch nächstes Jahr tun. Und alles das, was du jetzt dieses Jahr produziert hast, geht ja auf deinen Bestand oben rauf und gibt dir auch nächstes Jahr wieder Arbeit. Mach dir nicht so viele Sorgen, alles wird gut. Und das war so, da erinnere ich mich gerne zurück, wenn mal Phasen sind, wo vielleicht man denkt, ja, ist man auf dem richtigen Weg? Dann sich zu sagen, es wird am Ende alles gut. Das ist vielleicht so ein Learning.
Und was hättest du gern zeitiger gewusst?
Ja, vielleicht dieses, was ich eben schon gesagt habe, ne? Auf das Wesentliche, sich manchmal zu konzentrieren. Nicht so viel Zeit und Geld mit Dingen verschwenden, die am Ende auf das große Ganze dann doch nicht einzahlen. Aber hätte ich die missen wollen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, weil es macht ja auch das Ganze aus.
Okay, dann, ich habe noch die letzte Frage hier nach Büchern, aber vorher frage ich die Podcast-Leute nach drei Podcasts, die sie empfehlen könnten. Welche Podcasts kannst du denn empfehlen, die man mal hören sollte? Geldlehrer musst du nicht
Also,
sagen, wird eh schon mitgenannt und verlinkt auch.
nur echt mit Doppel-E, genau.
Genau.
In dem Bereich Finanzen ist es tatsächlich Devon und Chapitz, mein Lieblingspodcast. Er ist von den Wirtschaftsredaktionen der Welt. Ein sehr, sehr guter Podcast, wo der mal kontrovers diskutiert wird.
Den höre ich übrigens auch. Ich habe vorhin gesagt, ich höre nicht viel, ich höre nur selten, aber wenn ich einmal höre, dann ist die,
Okay, cool.
weil ich die echt,
Also,
ich mag das Zusammenspiel, muss ich sagen.
ja. Ich höre das seit Folge 1, habe die auch schon mal live getroffen. Das war schön. Haben mich auch so ein Stück weit inspiriert vielleicht. Und das ist so ein Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre. Und in dem Zuge natürlich auch alles auf Aktien. Das ist so dieser tägliche Börsentalk von denen, von der Welt. Und im Bereich Entertainment, ja, ist natürlich fest und flauschig, gemischtes Hack, solche Geschichten. Mag ich gerne.
Okay, gut. Und dann die letzte Frage ist immer, welche Bücher kannst du empfehlen und warum?
Also, das Buch, was ich sehr, sehr gerne mag, ist Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Da kann man immer viel draus lernen, auch so, wie geht man eigentlich miteinander um? Was ist ein vernünftiger Weg des Miteinanders? Wie kann man mit Konflikten umgehen? Wie kann man auch seine Haltung rüberbringen? Das hat mir sehr viel gegeben. Und tatsächlich ein Buch, ich weiß gar nicht, wie viel, ob das ein Bestseller ist oder wie viel Relevanz dieses Buch überhaupt hat. Aber es ist für mich persönlich, war es ein witziger Gamechanger. Und zwar ist es das Buch von Christian Thiel, Schatz, ich habe den Index geschlagen. Kennst du das, Marco?
Nee.
Okay. Ich glaube auch, dass es tatsächlich vielleicht gar kein Top-Finanzbuch ist. Es ist auch relativ einfach. Ich erinnere mich daran, ich saß am Pool, Mallorca, 30 Grad, Kind hatte Mittagsschlaf gemacht. Und ich habe mich da hingesetzt und gesagt, Philipp, du musst irgendwie mal was machen. Du musst dich mal irgendwie mit dieser Thematik auseinandersetzen, weil so wie ich es bis jetzt mache, werde ich wahrscheinlich nie zu einem auskömmlichen oder Rücklagen, Vermögen oder halt auch Thematik Altersvorsorge kommen. Und deswegen muss ich mich mal mit dieser ganzen Thematik Börse beschäftigen, die ich vorher mit der Kneifzange nicht anfassen wollte. Ja, wo ich sagte, ich bin ja Versicherer, ich muss ja meinen Kunden irgendwas garantieren. Wir brauchen ja Sicherheiten. Das war so diese Haltung, die ich hatte und die auch das ganze Umfeld mir immer sagte. Und da habe ich mir dieses Buch durchgelesen und da geht es darum, der Mann kommt in die Küche und sagt zu seiner Frau, Schatz, ich habe den Index geschlagen. Also mit seiner Geldanlage, ne? Und dann sagt die Frau, ja, okay, und was gibt's heute zum Abendbrot? Und da erzählt er halt in diesem Buch, was für Gedanken er sich gemacht hat. Und eigentlich, dass am Ende des Tages hat er versucht, diese Thematik Geldanlage so ein bisschen zu entmystifizieren, dass es am Ende gar nicht so schwer ist, damit langfristig Erfolg zu haben. Man muss wesentliche Fehler vermeiden. Und das war so ein wirkliches Aha-Moment für mich, was auch ausschlaggebend dann war, zu sagen, das gibt's doch alles gar nicht. Das muss ich doch meinen Kunden auch erzählen. Ja. Und deswegen ist das zweite Buch Schatz, ich habe den Index geschlagen.
Sehr gut. Willst du noch ein drittes oder bleiben wir bei zwei?
Na, nee, wir bleiben bei zwei generellen Biografien, sind immer eine gute Idee, finde ich.
Was war denn die letzte, die du gelesen hast?
Also ich bin noch nicht ganz durch, aber Steve Jobs habe ich gelesen. Die letzte, die ich durch habe, war von Warren Buffett. Das ist ein richtiger Schinken. Da muss man sich auch teilweise durchkämpfen, aber da sind auch viele Learnings dabei.
Gut, dann
Auch
nehmen
Thema
wir
Team zum Beispiel.
Steve Jobs. Wunderbar. Ja, sehr schön. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Hat mir gefallen, dass du mal Gast warst, dass du mal Gast in meinem Podcast warst.
Ja, vielen Dank. Hat mich auch gefreut, dass du mich eingeladen hast.
Wie ist es eigentlich so auf der anderen Seite als Podcast-Gast zu sein? Warst du schon woanders auch Gast?
Nee, in einem Podcast noch nicht. Ist so wie sonst auch. Also sonst stelle ich die Fragen, ne? Genau, jetzt durfte ich
Ja.
mal antworten. Aber es fühlt sich gut an, es macht Spaß mit dir und es ist, ja, ja, ich fühle mich wohl. Es ist alles gut.
Wunderbar,
Macht
das
schöne
ist ein
Idee.
schönes Schlusswort. Alles ist gut, alles wird auch gut.
Ganz
Danke,
genau.
danke, dass du mein Gast warst.
Sehr gerne, Marco. Bis dann. Ciao, ciao.
Ich hoffe, Ihr Geld geht in Zukunft nicht leer aus und ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso interessant wie ich und würde mich wie immer natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge mit Philipp Hönisch von der Gotha. Und mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.